Hi, ich bin Nessie und ich mag Bücher.
Und ich bin Daniel und ich mag Filme.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Das Buch war besser. In diesem Podcast sprechen wir über verfilmte Bücher. Wir sprechen darüber, welche Perspektiven der Film aufgegriffen hat, welche vielleicht neu dazugekommen sind und was uns in welchem Medium besser oder schlechter gefallen hat, wo ProtagonistInnen sympathischer oder unsympathischer waren und noch vieles mehr. Und dabei kreisen wir um die Frage, ob das Buch wirklich besser war.
Ob das Buch wirklich besser war. Heute in Folge 0 sprechen wir darüber, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam und geben euch anhand von verfilmten Büchern, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind, einen Eindruck davon, was euch hier erwartet. Nessie, erzähl doch mal mehr. Erzähl doch mal.
Was soll ich denn erzählen? Was willst du wissen?
Im Dokument steht, jetzt nicht mehr sauber ausformuliert. Ja. Wir können ja mal drüber sprechen, wieso wir überhaupt einen Podcast machen.
Ja, das ist eine gute Frage.
Das beantwortet vielleicht auch die Frage den Leuten da draußen, warum das hier vielleicht ein hörenswertes Unterfangen ist.
Warum die uns zuhören sollten, meinst du? Ja. Genau. Wie kam es zu dieser Idee, dass wir zwei einen Podcast machen? Und zwar würde ich sagen, kam das aus einem Buch, was wir zusammen gelesen haben, wo ich später nochmal was zu sagen werde, weil das unsere Folge 1 wird. Es ging um das Buch Die Wand. Das haben wir gemeinsam bzw. kurz hintereinander im Urlaub gelesen und haben sehr viel drüber gesprochen.
Wir haben gar nicht mehr aufgehört, darüber zu sprechen.
Wir haben wochenlang drüber gesprochen. Dann habe ich in meinem eigenen Lesekreis irgendwie auch noch drüber gesprochen, weil wir das Buch da gelesen haben. Dann habe ich über diese Autorin sehr viel gelesen. Naja, wir haben auf jeden Fall ultra viel gesprochen über das Buch, haben dann irgendwie auch festgestellt, es gibt einen Film, das wäre irgendwie ganz spannend und dachten, okay, man kann da so viel sprechen, es gibt so viel Material. Irgendwie wäre das so eine Idee für einen Podcast. Und dann haben wir mal angefangen zu brainstormen, wie viele verfilmte Bücher es eigentlich gibt.
Die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Auch über die offensichtlichen Sachen wie die Harry Potters und Herr der Ringes hinaus natürlich.
Ja, genau. Es gibt halt super viele. Also weil ich auch gerade mal sagen würde, der überwiegende Teil der Filme, die es so gibt, sind wahrscheinlich, also Drehbücher sind keine Bücher, aber.
Also überwiegende Teil ist vielleicht ein bisschen.
Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Bisschen hoch.
Aber viele. Es gibt viele.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch bei den Oscars, ob die jetzt was bedeuten als Filmpreis oder nicht, eben auch zwei Drehbuchkategorien. Und zwar einmal das beste Originaldrehbuch und dann das beste adaptierte Drehbuch. Wobei adaptiert kann da auch, da wird wahrscheinlich auch, wenn Super Mario Galaxy eine Oscar-Nominierung fürs Drehbuch kriegen würde, wäre es wahrscheinlich auch in der Kategorie, weil es von einem Videospiel adaptiert ist. Aber das ist meistens Buchverfilmung.
Ah ja, okay. Ja, also ich glaube, aber genau, um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, wir kamen darauf, weil wir so viel gesprochen haben und dann ja irgendwie auch dachten, okay, es ist so spannend, was wir uns so zu sagen haben. Das dürfen andere Leute doch auch hören. Haben die bestimmt richtig Bock drauf.
Und so entstehen eigentlich alle Podcasts. So. Man redet über irgendwas und denkt sich, boah, das ist so toll, diese Gedanken. Die müssen wir in die Welt hinaustragen.
Das muss die Welt hören.
Naja, ein bisschen ist die Idee ja auch tatsächlich, du hast gerade schon gesagt, du hast die Wand in deinem Lesekreis gelesen, du hast einen Lesekreis. Ich habe tatsächlich inzwischen auch einen, der sich schon zweimal getroffen hat. Mal schauen. Es bleibt spannend. Und so ein Podcast, ich mache das ja schon eine ganze Weile. Ich finde, das ist gar nicht unbedingt ein einseitiges Medium. Man kann da irgendwie auch ganz schön mit in Kontakt treten. Du hast letztens tatsächlich auch einen Podcast, den du hast, einen Leserbrief geschrieben, einen langen.
Ja, tatsächlich, den Faschologen. Liebe geht raus.
Und das ist ja, so wollen wir das auch machen. Also wir wollen hier gar nicht so einen Frontalvortrag erhalten, sondern irgendwie in Austausch gehen mit anderen, die diese Filme und diese Bücher, über die wir reden, gesehen und gelesen haben und vielleicht Meinung dazu haben. Deshalb haue ich vielleicht jetzt schon mal ganz kurz raus, dann ist es schon mal gesagt. Wir machen das später nochmal detailliert und findet ihr in der Beschreibung. Es gibt eine Mailadresse, Leserbrief oder leserinnenbrief@raummaschine.de.
Leserinnenbrief mit Sternchen geht aber nicht.
Nee, also geht nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass so Sonderzeichen in E-Mail-Adressen das nicht funktioniert. Sonst hätte ich gleich LeserInnen gemacht. So habe ich jetzt mich für
das binäre
getrennte. Ja, ich kann auch Laserbrief machen oder Lesendenbrief. Laserbrief ist eigentlich ganz gut. Das hat auch sowas von Internet der 90er Jahre. Man schießt so seine Gedanken durch so einen Lichtstrahl, Lichtenergie.
Ja, okay. Ich dachte, vielleicht finden wir für unsere ZuhörerInnenschaft ja noch ein.
Also wie Swifties?
So wie die Swifties oder die Trashologin, wo wir wieder sind, die haben die Kohorte.
Die Kohorte, um Himmels Willen. Das klingt ja.
Vielleicht haben wir unsere Lesis. Ich weiß nicht.
Das müssen wir noch workshoppen. Genau. Also leserbrief@raummaschine.de oder leserinnenbrief@raummaschine.de gibt es eine Mailadresse. Und wir wollen auch eine kleine Community auf WhatsApp machen. Oder haben wir schon gemacht. Und genau, seid ihr herzlich eingeladen, da mit uns zu diskutieren. Das ist alles ganz, machen wir jetzt ans Ende des Podcasts. Sehr langweilig.
Wir kommen jetzt wieder zum Thema.
Thema.
nämlich die nächste spannende Frage, damit unsere Leserinnenschaft, Hörerinnenschaft.
Die ja, Hörigen, weil, haben wir es bei einem alten Podcast von mir mal genannt.
Die Hörigen?
Ja, bei Creme de la Meme, das war ein Podcast über so Memes und Internetkultur. Und da haben wir sie die Hörigen genannt.
Oh, das finde ich ganz schlimm. Die sollen mir bitte nicht hörig sein. Aber dann wäre eigentlich so ein bisschen die Idee, okay, was haben wir hier so vor? Und deswegen haben wir uns für Folge 0 überlegt. Wir stellen euch jeweils 3 verfilmte Bücher, beziehungsweise bei mir ist es auch eine Reihe vor, die uns so irgendwie so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, an die man vielleicht direkt denkt, wo man auch viel drüber sprechen kann. Und wenn es okay ist, würde ich starten.
Jetzt frage
ich
mich doch, ob wir uns kurz vorstellen sollen. Aber es ist egal.
Oh, ist nur gut.
Du bist Nessie, ich bin Daniel. Du liest gerne Bücher, ich gucke gerne Filme. Reicht das schon?
Bremen-Base vielleicht auch noch. Interessant.
Schönste Stadt Deutschlands.
Ja.
Direkt 10 Hörer verloren.
Ja gut, aber auf die können wir dann wirklich auch verzichten, sage ich.
Nee, ich glaube tatsächlich, es war so ein Gedanke jetzt, aber ich glaube, es reicht tatsächlich, weil wenn ihr euch entscheidet, das hier weiterzuhören, dann lernt ihr uns wahrscheinlich kennen, weil ich glaube, man lernt total viel über einen Menschen, wie er denkt und die Welt sieht, wenn man mit ihm oder ihr über Kunst spricht oder vielleicht Kunst, vielleicht ein bisschen hochgriff, aber so Geschichten. Weil letztendlich sprechen wir über Geschichten und was diese Geschichten mit uns gemacht haben, ob es jetzt ein Film ist oder ein Buch oder beides und was man daraus mitnimmt individuell und was man, das ist ja auch für uns ein interessantes Gespräch, was sind die Aspekte, die wir wirklich interessant fanden und dann sind die vielleicht ganz unterschiedlich und verstehen wir Sachen unterschiedlich. Ich glaube, da lernt man sich viel besser kennen, als wenn wir jetzt hier so einen Lebenslauf runterrocken. Also zur Grundschule gegangen bin ich in den einen. Okay.
Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob mein Lebenslauf mich jetzt für diesen Podcast qualifiziert oder ob die Leute dann sagen, ja, okay, der will ich wirklich nicht.
Na gut, ein bisschen, wir bewerben uns gerade um die Aufmerksamkeit von Menschen. Ne? Das ist natürlich auch, vielleicht muss man so ein Bewerbungsschreiben, aber vielleicht reichen unsere sympathischen Stimmen und unsere inhaltliche Kohärenz, mit der wir jetzt nämlich anfangen. Vielleicht
ich würde auch sagen, ein verfilmtes Buch, beziehungsweise mehrere verfilmte Bücher, an die ich direkt gedacht habe, über die ich in den letzten 10 Jahren nicht so viel, aber davor irgendwie doch auch häufiger gesprochen und nachgedacht habe, ist die Twilight-Saga. Wo ist sie denn?
Wo ist sie?
Ich habe sie
man
hier
sieht
liegen.
Das jetzt nicht, weil es Audio ist, aber wir haben ja alle Bücher nochmal auch rausgekramt aus allen Bücherregalen und der Tisch ist voll.
Auf jeden Fall. Ja, die Twilight-Saga, bis zum Morgengrauen ist das erste Buch. Bis zur Mittagsstunde, bis zum Abendrot und bis zur Morgenstunde oder so heißen diese 4 Bücher.
Aber Nessie, ist das nicht total problematischer Kitsch?
Ja. Also, ja, absolut. Aber ist halt eine Buchreihe, die ich irgendwie als Jugendliche, junge Erwachsene gelesen habe. Auch damals schon problematisch fand, auf eine Art, auf eine andere Art als heute. Aber wo ich die Filme auch mir angeguckt habe und es interessant fand, also weil viele Sachen waren ja gleich, die Story war gleich, dass die Filme sollten irgendwie die Story darstellen, aber natürlich wurde es auch interpretiert. Und ich fand, ich habe in den Büchern Bella zum Beispiel gar nicht leiden können. Die ist mir tierisch auf die Nerven. Also sie ist die Protagonistin. Ich weiß gar nicht, ob alle Hörenden jetzt Twilight überhaupt kennen.
Ja, da würde ich jetzt fast von ausgehen, aber wir können es ja kurz sagen, es ist so eine Geschichte von ein Teenager-Mädchen verliebt sich in einen Vampir und dann gibt es noch Werwölfe und andere Vampir-Clans und es wird alles so eine ganz epische, dramatische Fantasy- Liebessaga.
Du hast jetzt unterschlagen, dass es nicht nur Werwölfe gibt, sondern dass Bellas bester Freund, Jacob, ein Werwolf ist. Und die Werwölfe sind die natürlichen Feinde der Vampire. Ja, Edward ist ein Vampir, aber das sind vegetarische Vampire. Sprich, also die ernähren sich nicht vegetarisch, aber die trinken kein Menschenblut, sondern trinken nur Tierblut und sind die guten Vampire.
Ja. Warst du Team Edward oder Team Jacob?
Team Jacob.
Es sind ja auch 2 verschiedene Männlichkeitsbilder, die eigentlich dieses Buch da proposed in dieser Fantasie, die sich, glaube ich, ja vor allem an junge Frauen gerichtet hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das richtet sich sehr an Mädchen. Also und es gibt, also man kann es wirklich kritisieren, diese toxische Beziehung, die Edward und Bella da haben. So, aber nichtsdestotrotz, darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber ich fand Film und Buch, also da fand ich zum Beispiel wirklich super spannend. Ich fand Bella in den Büchern super nervig. Die ist ja auch sehr passiv generell, auch in den Filmen ist die sehr passiv, aber in den Filmen wurde sie geschauspielert von
Kristen.
Kristen, der wunderschönen Kristen Stewart mit diese Haare. Also da hat sie mir einfach sehr gut gefallen. Umso weiter die Filme voranschritten, auch das umso besser.
Auch charakterlich oder war es wirklich einfach, du hattest einen Crush auf
die
Kristen
einfach
Stewart?
Super hot.
Und das ist die Macht des Films, oder?
Ja, genau. Hat das Buch nicht hinbekommen.
Das ist so ein ganz spannendes Phänomen irgendwie auch. Es gibt ja wirklich viele Filme, die auch zum Beispiel, also mit so Anti-Helden, mit so meistens Männern, die als sehr klar als böse Figuren dargestellt werden. Aber irgendwie, weil Film so eine direkte emotionale Connection mit dem Protagonisten, der Protagonistin mehr erzeugt als ein Buch, das vielleicht abstrakter sein kann, funktionieren diese Filme ja erstaunlicherweise fast nie. Also keine Ahnung, heute reden noch Leute drüber, dass sie irgendwie, wie heißt der, Walter in Breaking Bad irgendwie ja eigentlich ganz cool fanden, auch wenn es da 8 Staffeln drum geht. Ja, nee, es ist schon Irrer, der seiner Familie nicht gut tut. Oder Fight Club, oh, Buchverfilmung, Fight Club. Das ist eine Satire eigentlich auf toxische Männlichkeit. Und naja, wer fand's cool? Toxische Männer vor allem, die sagen, geil, weil Film irgendwie so, ja, einfach eine ganz spannende andere Wirkung hat. Offenbar auch auf dich. Bei dir war es Kristen Stewart.
Bei mir war es Kristen, aber auch Jacob, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, auch ultra hot. Taylor Lautner.
Ach so, du warst beim Werwolf.
Ja, Jacob. Jacob ist der Werwolf.
Oh, ich war bei Edward, Entschuldigung.
Ach so, Edward Cullen ist Robert Pattinson.
Robert Pattinson, natürlich.
Großartiger Schauspieler.
Ja.
Zu Twilight-Zeiten einfach nicht hot.
Dem hat gut getan, dass er ein kleiner Freak geworden ist und so weirde Filme macht.
Ja, Twilight war schon auch weird, ne? Also ich meine, diese Vampire haben geglitzert, ne? Also es war jetzt auch nicht so, die konnten auch in die Sonne gehen. Und die haben halt dann geglitzert in der Sonne. Und deswegen haben die da in im Bundesstaat Washington gewohnt, wo es immer regnet. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber angeblich regnet es da die ganze Zeit. Und da scheint nicht die Sonne, so wie in Bremen. Und deswegen.
Ja, vielleicht leben hier Vampire.
Und ja, also da, das ist ein verfilmtes Buch. Da habe ich viel drüber, merkst gerade, ich könnte da jetzt auch noch eine ganze Weile drüber sprechen. Ich meine, es sind auch 4 Bücher und es sind 4 Bücher und 5 Filme tatsächlich, weil sie das letzte Buch in 2 Teile und auch groß und episch. Also, ne, man hat auch gemerkt, wie die immer größer geworden sind. Ich glaube, der erste Film, sehr low budget, den mag ich. Ich mag den wirklich gern. Ich mag die Musik.
Ah, das hat so einen coolen Indie-Soundtrack damals in den 2000ern, so, ne? Ja. Ein Ding. Ich erinnere mich auch, dass ich ihn damals gesehen habe, ist später irgendwann im Fernsehen und dachte, das ist ja so ein Film gewesen, über den viel, viel, viel gelästert wurde. Ich war so vorbereitet, dass jetzt so der schlechteste Film aller Zeiten kommt. So ein Film, wo man sich so richtig drüber lustig macht, der dann Spaß macht, weil er so schlecht ist. Ich fand ihn okay.
Ich fand, jetzt war jetzt auch kein großer, irgendwie kein großer Wurf, aber ich finde, es ist so eine, würde ich vielleicht diesen Herbst auch nochmal gucken. So alle paar Jahre gucke ich diese 4 bzw. 5 Filme auch gerne. Kann man mal machen. Aber gut, jetzt haben wir inhaltlich auch wirklich gut über das erste verfilmte Buch gesprochen. Jetzt würde ich ja eine kluge Überleitung machen.
Nee, gibt keine Überleitung. Ich musste länger überlegen bei dieser Challenge, die du hier gestellt hast, dass wir über Werke sprechen, von denen wir beides kennen. Weil ich, er sagt schon, ich mag Filme, ich bin nicht so der, ich werde erst in den letzten Jahren mehr zu einer Leseratte, so wirklich. Da ist die Überleitung. Ich habe nämlich jetzt auch in diesem Zuge dessen, dass ich irgendwie ein bisschen mehr lese, gerade mal was nachgeholt, was so, glaube ich, einer der meiner liebsten Filme seit meiner Kindheit ist. Das Buch zu lesen dafür, das es nämlich gibt. Und zwar ist das ist jetzt verwirrend, wird jetzt kompliziert. Das Buch heißt Mrs. Frisbee und die Ratten von Nim. Der Film heißt Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Gibt es gleich 2 Gründe für diese beiden Umbenennungen. Die Umbenennung der Hauptfigur, weil damals, der Film ist von 82 oder 84 und das Studio hatte ein bisschen Angst, dass sie von Frisbee verklagt werden. Also diese Sportplastikscheibe, die man so rumwirft, das war halt damals ein Hype. Die hatten Angst, dass sie verklagt werden. Und Ratten von Nim zu Geheimnis von Nim ist, glaube ich, einfach, weil es ehrlicherweise ein spannenderer Titel ist.
Klingt besser.
Ist auch ein Geheimnis, das interessiert mich jetzt. Ratten,
ja,
aber
voll.
Geheimnis,
Ja, so ein Geheimnis.
Genau, das ist ein Kinderbuch und Kinderfilm. Nach heutigen Maßstäben, vielleicht würde man es nicht mehr sagen, heute wäre er wahrscheinlich FSK 16. Nein,
also
12
wahrscheinlich. Also ich kann mich erinnern, dass wir beide den mal geschaut haben und wir mussten aufhören, weil ich es so gruselig fand. Also nein.
Ja, der ist sehr gruselig und der ist so ein Testament dessen, dass Kinderfilme heute sehr anders funktionieren. Also mit so einem Sonic oder nicht mal so einem Pixar-Film kann man es vergleichen. Weil es geht um Mrs. Brisby, eine alleinerziehende Mäusemutter, deren Vornamen wir nie erfahren, weder im Buch noch im Film. Und sie muss dann ganz schnell umziehen, weil der Bauer kommt mit dem Pflug und eigentlich ziehen die jede Saison um. Und dann ist aber ihr Sohn Timmy krank. Timmy, auch in der Weihnachtsgeschichte, glaube ich, ne? Ist auch, das ist wirklich immer so ein Klischee-Name für kranke Jungs, ne? Und dann muss sie eben andere Tiere, die gruselige Eule, die mysteriösen Ratten, die im Rosenbusch wohnen, um Hilfe bitten und erfährt dann mehr über die. Und ich hatte bei diesem Film immer schon das Gefühl, dass eine ganze Welt dahinter steckt. Und deshalb war ich auch ganz gespannt, das Buch jetzt mal zu lesen und fand es total spannend. Gerade so Jahre später, die erste Hälfte oder das erste Drittel, würde ich sagen, ist fast 1:1 der Film tatsächlich. Dann gibt es in der Mitte ein ganzes Segment, wo man mehr über diese Ratten erfährt, die dann viel mehr im Mittelpunkt stehen, das im Film gar nicht drin ist, oder runtergedampft auf eine Minute.
Genau, da erfährt man nicht so viel. Man kennt so das ist ja so ein Kult auch so ein bisschen, den die Ratten da haben, oder?
Das ist eine eigene Gesellschaft. Und da geht es im Buch wirklich dann, das wird im Film nur so angedeutet, weil das wird dann halt so eine richtige Tangente wird da im Buch aufgemacht. Da geht es dann einfach wirklich 3-4 Kapitel um ganz was anderes. Und darum geht es dann eben ganz viel, dass diese Ratten, wie diese Gesellschaft von denen funktioniert. Und das Ende ist dann einfach ganz anders. Das ist auch ganz spannend. Auch ganz auch interessant. Ich sag schon, die Protagonistin man erfährt ihren Namen nicht. Was ein bisschen merkwürdig ist, so, weil man von ihrem toten Mann tatsächlich den Namen erwähnt.
Ja, genau. Ne? Man hört sie immer nur als Mrs. Prisby, die Witwe von
der Maus.
Prisby mit Nachnamen wahrscheinlich.
Genau. Aber ich habe den Namen tatsächlich vergessen von ihm.
Ist ja auch nicht so wichtig, ne?
Der Film macht sie dann wirklich zu einer viel aktiveren Figur in der Rettung ihrer Familie. Und das finde ich eine ganz schönen Twist. Also insofern interessant, im Buch steht sie gar nicht so sehr im Mittelpunkt wie im Film.
Ach, tatsächlich?
Ja, im Buch braucht sie am Ende auch viel mehr Hilfe und im Film ist sie ja am Ende die Heldin, auch wenn da irgendwie Magie und alles mit reinspielt, aber sie überkommt aus sich selbst die Erkenntnis. Das finde ich, fand ich spannend zu lesen, wie dieser Regisseur Don Bluth, auch bekannt von zwei so richtigen Heulklassikern, und zwar Ein Land vor unserer Zeit.
Da muss ich immer richtig weinen.
Traumatisch. Und Pfeifel der Mauswanderer.
Da muss ich auch immer richtig weinen.
Ja, und dann wird er auf dem Schiff weggeschwemmt und seine Familie ist weg und furchtbar. Ja, auf jeden Fall hatte ich auch da das Gefühl, das Buch zu lesen hat mir nochmal so eine neue Perspektive auf die Geschichte an sich gegeben, durch die Sachen, die anders sind, durch die Sachen, die ausführlicher sind. Und das ist, glaube ich, so ein spannender Wert, wenn man es so rum macht, wenn man erst den Film, bei mir ist es meistens so, dass ich erst den Film gesehen habe und dann Jahre, Jahre später mal das Buch lese tatsächlich, weil ich eben eher Filme gucke.
Ja, ich würde sagen, kenne ich auch den Zugang auf jeden Fall. War bei mir bei Harry Potter zum Beispiel so. Auch verfilmte Bücher, über die man lang und breit sprechen könnte. Machen wir jetzt an der Stelle nicht.
Würden wahrscheinlich, wenn man so eine Umfrage macht, bei vielen auf Platz 1 sein, das Erste, was ihnen einfällt. Noch vielleicht sogar in unserer Alterskohorte vor Herr der Ringe. Wo ich übrigens völlig abgeprallt bin. Da habe ich im Film gesehen, ich hatte gar keinen Zugang zu so klassischer Fantasy. Das war gar nicht meine Welt. Dann bin ich mit Freunden ins Kino. Beim ersten Herr der Ringe war es 2002 oder so, 3, 4, 5, keine Ahnung, 100 Jahre her. Und dann habe ich versucht, das Buch zu lesen und da ist ja Legolas gar nicht auf einem Schild wie auf einem Skateboard eine Burgmauer runtergeskatet.
Ja, ist halt schon Fantasy, boring. Ne? Also genau, ist halt schon Fantasy.
Nein, das ist jetzt übertrieben, ne? Also ja. Das war mir damals auf jeden Fall zu doll, als ich es versucht habe. Gibt es denn für dich auch so eine Film-Buch-Kombination, die du mit deiner Kindheit verbindest?
Ja, total. Hat er jetzt.
Das war überhaupt nicht geplant, diese Überleitung. Das war total natürlich.
Das war spontan. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, und auch da denke ich, könnte das gut sein, dass viele Leute zumindest den Film kennen. Da war es auch so, okay, ich habe zuerst den Film gesehen als Kind und das Buch dann vor ein paar Jahren irgendwie gelesen. Und zwar ist das der Film und das Buch Watership Down. Watership Down, der Autor ist Richard Adams und der Regisseur Martin Rosen. Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass der Film hat mich traumatisiert.
Ist noch gruseliger als Mrs. Prisby.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen auch, dass, also das Buch Mrs. Frisbee habe ich ja nicht gelesen.
Mrs. Frisbee klingt so blöd. Das klingt wie so ein Disney-Fernsehfilm über die beste Frisbee-Spielerin ihrer Highschool oder so.
Ja, tatsächlich.
Watership Down. Wie heißt das auf Deutsch?
Unten am Fluss. Unten am Fluss. Unten am Fluss. Ich habe das Buch vorhin in der Folgenvorbereitung gesucht. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hätte es sonst so gerne hier liegen, weil es so ein schönes Cover auch hat. Gut, wir machen jetzt hier nichts mit Video, aber vielleicht hätte ich es beschrieben. Watership Down geht es um so eine Hasen-Kaninchen- Kolonie, wie sagt man, Rudel, Familie, Kolonne? Nein, es ist nicht so wichtig. Also es geht um eine Gruppe Kaninchen, die dort, wo sie sind, nicht mehr leben können, aufgrund von, ich glaube, Menschen, die kommen und die vertreiben. Und einer der Kaninchen kann das irgendwie auch so voraus, der sieht das so voraus und dann ziehen die los und suchen ein neues Land. Finden sie am Ende auch und zwischendurch treffen sie andere Kaninchen, die super gruselig sind, die auch sozusagen auch so, ja, sie haben so einen Pakt geschlossen. Also die sind da in so einer Gegend, wo sie so leben und sind da so eingezäunt und denen geht es total gut, die sind alle total gut im Futter. Aber zwischendurch kommen da halt Menschen und schnappen sich halt Kaninchen. Und
ah, die sind Zuchtkaninchen für die Verspeisung. So richtig. Die kommen dann in die Paella.
Nee, es spielt in UK.
Und dann in irgendeinen Eintopf.
In irgendeinen Eintopf, ja. Es sind keine Zuchtkaninchen, aber die leben in dieser Region, in denen sie irgendwie von Menschen so gefüttert werden und so. Und nehmen dann aber in Kauf, dass zwischendurch halt mal welche gejagt werden mit so, da gibt es so Drahtfallen da. Fallen die so rein. Also es ist so eine also ganz...
brutal, ne?
Ich kenne brutal, dass der Film wirklich super... Also es ist ein Trickfilm. Und da saß man in den 90ern, glaube ich, noch mehr dem Irrtum auf, dass Trickfilme generell für Kinder seien. Das wissen wir heute glücklicherweise, dass das nicht unbedingt so ist. Es gibt ja einen ganzen Haufen Trickfilme für Erwachsene. Und es ist wirklich gruselig. Das Buch ist auch total gruselig. Also es ist überhaupt nicht für Kinder. Es ist auch politisch interessant. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass der Film doch versucht hat, sehr nah am Buch dran zu bleiben. Man hat es nicht so richtig gut mitbekommen, aber es gibt da diese, wie gesagt, von diesen Hasen, von denen ich gerade gesprochen habe, die da diesen Pakt eingegangen ist. Die sind auch so sehr militant auf jeden Fall und auch aggressiv. Und das wird im Buch alles sehr viel detaillierter beschrieben. Und so ein Film, naja, wie lange geht der? 90 Minuten? Da kannst du ja auch nicht alles.
Ja, gerade ein Animationsfilm ist ja noch Handarbeit gewesen früher.
Kannst ja nicht alles reinmachen. Und genau, aber das ist auf jeden Fall ein Film, der so total was mit mir gemacht hat. Der mir krass in Erinnerung geblieben ist. Wahrscheinlich auch, weil ich den wirklich zu früh geschaut habe als Kind. Aber ja, dass ich dann auch spannend fand. Den würde ich übrigens gerne mal wieder sehen.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe den nie gesehen.
Oh, lass uns den mal unbedingt gucken.
Müssen wir mal gucken, ja.
Vielleicht machen wir das nachher noch.
Mit der Kaninchenhorde heißt es übrigens.
Eine Horde?
Das,
eine
was Kaninchen? Gar nicht passt. Kaninchen. Horde hat sowas Bedrohliches. Das verbinde ich jetzt gar nicht mit Kaninchen. Nee, so eine Zombie-Horde.
Ja, stimmt.
Eine Bullenhorde.
Es sind schon auch viele, ne? Ich hätte jetzt auch viele. Naja, egal. Okay. Auf jeden Fall, das ist ein verfilmtes Buch, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist.
Ja, du bringst ja gerade mit dem so viele Sachen detaillierter rein. Das ist natürlich auch so eine Grundfrage dieses Übersetzungsversuchs von einem Medium ins andere. Film bist du ein bisschen limitierter. So, ein Buch kannst du, wenn du willst, ja, und wenn dein Verlag das mitmacht, 1000 Seiten machen. Da kannst du wirklich in jedes Detail reingehen.
Ja.
Und dann im Film lässt man vielleicht die 3 Kapitel Hintergrundgeschichte der Nebenfigurenratten weg oder wie heißt der? Tom Bombadil streicht man dann. Und nachdem ich das gelesen habe, muss ich auch sagen, vorher habe ich online gelesen, alle haben sich aufgeregt, die Hardcore Herr der Ringe-Fans. Oh. Wo ist Tom Bombadil im Film? Und dann liest du das Buch und denkst, ja, okay.
Der ist schon wichtig.
Ja, aber auch irgendwie gar nicht, der macht ja nichts.
Aber der ist so wichtig für diesen...
Für die Stimmung.
Einen so einzufangen. Ja. Also genau, weil das sind ja auch dicke Bücher, ne? Ja. Da musst du dich ja... Das ist schon Commitment. Ja, ich finde es so geil, ich habe das so gern gelesen.
Nein, es ist ein bisschen so ein Running Gag, dass ich finde das gar nicht. Im Buch ist das eine total schön, der verbringt der Zeit mit diesem komischen Waldhippie, der glaube ich auch ist. Historisch in der Saga irgendwie so gottähnliche Kräfte auch hat und aber sich irgendwie raushält aus allem, so singt und tanzt. Und im Film wäre es natürlich, dann wäre der Film, der gerade Spannung aufbaut, jetzt muss der kleine Hobbit da mit dem Ring irgendwie die Welt retten,
hängt er erstmal
mit so einem Typen im Wald rum und dann Ciao Kakao. Also das sind natürlich so Sachen, da muss ein Film picken und sagen, Und das ist das Interessante, glaube ich, an dieser Übersetzung. Die RegisseurInnen oder DrehbuchautorInnen vor allem haben dann diese Vorlage. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten hat so ein Drehbuch sonst ist, ja. Aber auf jeden Fall, also funktioniert ja ganz anders. Dann muss hier dann jemand sagen, okay, ich finde diese Geschichte interessant und ich habe eine Idee, wie die aussieht. Und jetzt picke ich die Stellen, wo ich sage, das sind die wichtigsten. Man hat so eine ganz spannende Art der Priorisierung auch, allein schon in diesem Prozess aus einem Buch ein Drehbuch zu machen. Und das ist irgendwie ja auch schon wieder ein interessanter Einblick in die Leute, die das machen. Wie haben die das Buch gelesen?
Ja.
Welche Stellen fanden die wichtig und welche Stellen fanden sie für den Punkt, den sie machen wollen, weniger wichtig.
Das hat sich auch, würde ich jetzt schätzen, sehr verändert in den letzten Jahrzehnten, wie man Bücher macht, weil ich glaube, es gibt wie man Filme macht, viele verfilmte Bücher, da hatte ich oft das Gefühl, da versuchen sich DrehbuchautorInnen sehr an die Vorlage zu halten. Da gibt es gar nicht so viel Interpretation. Und heute ist man da vielleicht ein bisschen freier oder weiß gar nicht, ob das was mit Zeit zu tun hat, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall freiere und weniger freie Interpretationen. Ich glaube, ich mag es gerne, wenn
es nah dran ist.
Wenn der Film nah am Buch dran ist. Und ich glaube, ich mag auch das Ding von, ich gucke einen Film und denke so, oh, den finde ich toll. Und dann freue ich mich, wenn ich mitbekomme, dass das auf einem Buch basiert. Und dann das Buch zu lesen und eben noch mehr Informationen zu bekommen, wie zum Beispiel Tom Bombadil oder die Ratten, wie deren Gesellschaft aufgebaut ist. Das ist doch viel geiler, da ist man doch direkt dabei. Ja, das Buch war besser, natürlich, ich habe mehr Informationen bekommen.
Ja, aber es ist mehr immer besser. Das ist also ich glaube, oft ist es so, weil ja das Buch immer die Vorlage ist und die Adaption immer ist eh schwieriger vielleicht. Hat es so wie mit Remakes oder Fortsetzungen, die dann an die gewisse Anspruchshaltung sind, die es schwerer haben, für sich selbst zu stehen. Und in diesem Vergleich immer stehen, weil es gibt ein Original, mit dem man sich messen muss, zwangsweise.
Ja.
Das nächste, also ein Buch, das ich auch auf der Liste habe.
Erzähl doch mal.
Ein Bücherstapel. Jetzt ein gutes Beispiel dafür. Dieses Buch, wenn der Film wirklich was fast vollständig Eigenes macht. Und zwar geht es um Annihilation von Jeff Vandermeer, beziehungsweise Auslöschung auf Deutsch. Aber ich versuche die Bücher von ihm immer auf Englisch zu kommen, weil die Cover sind so schön. Das ist, ich halte hier gerade eine Version hoch, wo so ein bisschen neongrüne Skizze von so Pflanzen und Insekten, die so durch den Text ragt ist. Und die Deutschen sind, die habt ihr jetzt nicht da. Ich habe die auch auf Deutsch, weil ich das dann auch gerne mal auf Deutsch lesen wollte. Aber furchtbar hässlich, grauenhaft. Deshalb kaufe ich mir die hier eigentlich mal eher auf Englisch. Und der wurde verfilmt von Alex Garland, der selber mal Buchautor früher war, bevor er Filmregisseur und Drehbuchautor wurde. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, dass der scheinbar inzwischen glaubt, er kann seine Ideen besser in einem Film umsetzen oder mehr Spaß dran hat, wie auch immer. Der nimmt im Grunde nur die Ausgangssituation von diesem Buch und alles andere ist im Grunde eine neue Geschichte, würde ich fast sagen. Da geht es um eine Gruppe von Forscherinnen, nicht gegendert, sind alles Frauen, die, ich glaube, 4 oder 5 sind, die in so ein mysteriöses, abgesperrtes Gebiet, auch irgendwo an der US-Küste, in so einem Sumpf-Naturschutzgebiet irgendwie liegt, die, wo niemand weiß so richtig, was passiert in diesem Gebiet, das durch so eine mysteriöse Wand abgegrenzt ist, weil auch bisher kein Forschungsteam zurückgekommen ist. Und dann gehen sie da rein als Forscherinnen wirklich, als Wissenschaftlerinnen, die versuchen wollen rauszufinden, was ist passiert hier. Und ab da unterscheiden sich beide tatsächlich sehr stark. Man erkennt aber so die Themen und die Ideen. Geht es dann um große Fragen, welche Rolle haben wir Mensch in der Natur, im Ökosystem, wie interagieren wir miteinander?
Männerliteratur.
Ist es Männerliteratur? Vielleicht ein bisschen.
Es ist für mich ein bisschen so an.
Immer wenn es um große Fragen geht.
So die ganzen kerbefreiten Fragen.
Es ist halt, man kann in beides viel reinlesen und das ist halt, glaube ich, was es spannend macht für den Film. Ich finde es spannend, lass mal lesen. Ich mag den zweiten Teil noch mehr, der kam leider nie als Film, weil auch der Film war so ein Netflix-Film, der hat dann nicht so viele interessiert, diese Science-Fiction-Geschichte, wo es nur um Frauen geht. Das ist tatsächlich, ich finde es aus einer, es ist diese Regierungsorganisation, diese mysteriöse, schickt dann halt irgendwann ein Team nur aus Frauen rein, weil sie sagen, okay, wir müssen jetzt mal irgendwas am Ansatz ändern.
Müssen die das jetzt mal lösen.
Ist so ganz rational, da gucken wir so, okay, vielleicht probieren wir mal anders zusammengesetzte Gruppe. Aber ja, ich finde beides faszinierend. Ich habe beides lange nicht mehr gesehen oder gelesen. Ich würde das auch gerne nochmal machen, weil ich glaube, das ist auch was, wo man gut drüber reden kann, eben weil es sehr interpretationsoffen ist, als so ein bisschen schräge Science-Fiction-Literatur. Das ist auch eine gute Gesprächsgrundlage, glaube ich.
Okay. ja, lass uns das machen. Es steht auf der Liste. Müssen wir mal gucken, wie wir vorankommen, weil wir wollen es hier ja auch offen gestalten und wollen die Bücher lesen und Filme schauen, auf die ihr Bock habt. Das soll ja hier ein Mitmach-Podcast sein.
Vielleicht machen wir
mal Umfrage. Ja mal,
also was vielleicht, wir können es sagen, wir haben auch durchaus vor, irgendwie, wenn da Leute in unsere WhatsApp-Community kommen, da Umfragen zu machen mit so.
Was lesen wir als nächstes?
Auf jeden Fall.
Und dann können wir ja mal gucken, ob sich da eine Mehrheit findet. Aber du hattest gerade eben von den Frauen gesprochen, den vielen Frauen. Das ist eine gute Überleitung auf das nächste verfilmte Buch, was ich noch mitbringen wollte, über das ich noch gerne sprechen wollte. Und zwar ist das Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer-Bradley und der Film, er ist von Uli Edel. Je nachdem, wie ich das definieren würde, aber ich habe das lange gesagt und ich würde das auch, glaube ich, immer noch sagen, ist Die Nebel von Avalon mein Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch deshalb, weil ich das, und ich habe es jetzt gerade vor mir liegen, es sind ziemlich viele Seiten, 1100.
Himmels Willen.
Ja, warte mal.
Ist auch so ein Fantasy-Schinken.
Genau. 1116 Seiten. Und ich habe das mehrfach gelesen, also mindestens 5-mal oder so.
Humble Brag.
Ich fand es, also es ist großartig. Deswegen, also ich, würde ich immer noch sagen, vielleicht eines meiner Lieblingsbücher. Es geht um die, für die, die es nicht kennen, es ist im Prinzip eine feministische Lesart oder eine feministische Perspektive, oder Frauenperspektive, feministische Frauenperspektive auf die Artus-Sage, also hier König Artus in Camelot, Tafel, mit der Tafelrunde. Ich glaube, die kennt man. Mit Merlin ist auch dabei. Hier, also so, also wirklich, ich glaube, der Klassiker englischer Saga. Also ich,
ja, bis Herr der Ringe kam.
Bis Herr der Ringe kam. Aber das spielt ja nicht in England, sondern in,
ja, das stimmt.
In mit Mittelerde. Das stimmt. Und das spielt ja hier schon in Südengland.
Da kann ich mir nicht vorstellen, dass in dem Film viel drin ist aus diesem massiven Buch. Also da muss ja viel gekürzt sein.
Da ist sehr viel gekürzt, aber, und auch da, natürlich ist da nicht alles drin, also 1116 Seiten. Der Film geht aber auch richtig lange. Ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass der auch so Überlänge hatte, so wie Titanic, irgendwie 3 Stunden oder so. Und der Film hat auch sehr wenig, also natürlich vieles weggelassen, aber ich würde sagen, sehr wenig interpretiert und wirklich versucht, das Buch zu verfilmen. Ist keine also ich glaube, man hat da nicht so viel versucht, sehr viel zu interpretieren, sondern wirklich hat sich so nah an die Buchvorlage gehalten, wie nur irgend geht, meine ich auf jeden Fall. Die Frage ist...
Okay, genau, hast du Unterschiede...
Ich denke gerade drüber nach, habe ich jetzt Unterschiede festgelegt? Also
wenn es so nah dran ist, auch an einer Geschichte, die einem so viel bedeutet, kann es ja auch vielleicht sein wie... Und jetzt kommen wir schon wieder auf Herr der Ringe irgendwie zurück, dass es so nicht ersetzend ist, sondern ergänzend.
Ich würde auch sagen ergänzend. Also ich würde... Sowohl bei Herr der Ringe als auch bei Nebel Avalon und ja, da nehme ich jetzt schon vieles vorweg, aber wahrscheinlich auch immer sagen, das Buch war besser, weil ich lieber lese als Filme gucke, möglicherweise.
Bias.
Möglicherweise bin ich da ein bisschen gebiased, aber das hat, also wie gesagt, ich mochte wirklich, wirklich richtig gerne das Buch, habe das irgendwie als Teenagerin zum ersten Mal gelesen und dann immer mal alle paar Jahre wieder und den Film aber später gesehen und mir hat der Film gefallen, weil er halt so ehrfürchtig dem Buch gegenüber war. Das fand ich gut, aber das Buch war besser, ja.
Die haben uns eingefangen, die Frage.
Ja, die müssen wir beantworten, ne?
Wir müssen uns mal, vielleicht können wir uns so einen Jingle überlegen, den wir dann spielen, wenn wir beide den Film besser fanden, tatsächlich.
Oh ja, ist eine gute Idee. Das
ist ein besonderer Moment immer so.
Yes.
Weil ich bin mir sicher, dass es das gibt.
Naja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Twilight. Die Filme waren besser.
Ach so, ja. Ich dachte, du fandst nur Bella besser, so.
Nee, ich glaube, da fand ich... Ach, weiß ich nicht so richtig. Jetzt habe ich mich wieder in was reingeritten. Ne? Jetzt muss ich Stellung beziehen.
Das finden wir irgendwann raus, wenn du es nochmal... Aber ich muss auch gerade zum Beispiel denken an, ich habe das Buch nicht gelesen, aber Starship Troopers, dieser so ein 90er Science-Fiction-Film, riesige Aliens, die Erde angreifen, wie auch immer. Das ist eine Satire auf den Faschismus, eine sehr überspitzte und prägnante. Vielleicht nochmal gucken gerade, vielleicht ist es ja immer noch aktuell der Film. Und das Buch, soweit ich das aus dem Wikipedia-Artikel gelesen habe, war... Der Autor hat das eher nicht als Satire gemeint mit so einer autoritären Gesellschaft.
Ah, das hast du neulich schon jetzt. Hast du eine Folgenvorbereitung?
Und das ist natürlich auch ein spannender Ansatz, so dass man so ein Buch, das man vielleicht inhaltlich scheiße findet, das so eine Umdeutung wagt mit dem Medium, das ja letztendlich vielleicht doch oft das Buch überschattet inzwischen.
Oder auch weitererzählt. Wäre eigentlich auch ganz spannend. Oder eine Person reinbringt, die man nicht gesehen hat. Da denke ich jetzt gerade so ein bisschen an die Wand, ich will gar nicht vorweggreifen.
Ich dachte gerade, du meinst sowas wie, dass ja oft Figuren zusammengelegt werden aus Filmen in Büchern. Das ist ja gerade in Biografien ganz oft.
Ah ja,
ich glaube, diese,
stimmt.
Wir haben den Bob Dylan-Film ja gesehen, wann letztes Jahr kam der, glaube ich, und danach auch ein bisschen drüber gelesen über die Geschichte. Ich glaube, es basiert auch auf einer Biografie. Ich glaube, diese eine Freundin von Bob Dylan, das waren irgendwie 5 Frauen in echt.
5 verschiedene Frauen, zu denen er so scheiße war.
Ja, auf unterschiedliche Arten vielleicht. Und das ist auch eine ganz spannende Notwendigkeit des Films vielleicht, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht irgendwie alle 2 Minuten eine andere Figur einführen, da kommt ja keiner mit. Da macht man dann vielleicht eher eine Fernsehserie, so ein Game of Thrones.
Ich wollte auch gerade sagen, so Game of Thrones, wo glaube ich auch in den Serien teilweise, ja auf jeden Fall.
Da, auch das passiert da, ja.
Also gerade da passiert das auch so. Der ganze Handlungsstrang von Arya ist in den Filmen, egal, wir wollen ja gar nicht über.
Nein, jetzt werden ja Serien zählen eh nicht.
Du hast noch ein weiteres verfilmtes Buch.
Ja, aber ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich was anderes mache, weil ich ja gar nicht so viel hier zur Auswahl habe. Ich frage mich gerade, ob ich, also ich wollte erst kurz erwähnen, weil ich habe vor ein paar Jahren mal Rosemary's Baby gelesen von Ira Levin, das ja auch den sehr berühmten Film hat von dem verurteilten Sexualstraftäter Roman Polanski. Und da war ich total überrascht, weil das Buch ist quasi 1:1 der Film. Das habe ich, glaube ich, habe nie ein Buch erlebt, das so nah am Film ist. Aber da habe ich mir gerade überlegt, das ist vielleicht doch doof. Und dann musste ich doch nochmal denken an die Netflix-Verfilmung von Im Westen nichts Neues, die vor ein paar Jahren kam die raus. Das Buch, das viele in der Schule gelesen haben. Ich habe es auf jeden Fall in der Schule gelesen. Ich habe es letztens hier in so einer Verschenkenkiste am Straßenrand gefunden. Dann hatte ich es mal wieder in der Hand. Und dann fiel mir das wieder ein, dass ich diesen Film geguckt habe, der so einen ganzen neuen Storystrang einbaut, während er einen anderen Storystrang streicht. Also im Westen nichts Neues. Es geht um die Erfahrungen von einem deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Also so ein großes Antikriegswerk. Und der Film versucht, zeitgenössischer irgendwie zu sein, aktueller zu sein in der Kritik von, wie entstehen Konflikte politisch, wie auch immer, bla bla bla, der mal so eine komische politische Ebene reinmacht, während er das, finde ich, Wichtigste rauslässt, nämlich das, was mir auch total in Erinnerung geblieben ist, dass man im Buch auch ganz viel darüber erfährt, wie diese jungen Männer schon in der Schule von Propaganda dazu getrieben wurden, irgendwie, dass sie dann jubelnd in diesen grausamen Krieg ziehen und sich abschlachten lassen. Und das hat den Film so gar nicht interessiert. Und ich dachte mir so, in der Zeit, wo wir uns vielleicht fragen, so was, wieso wählen so viele junge Männer rechte Parteien, total relevant gewesen, vielleicht sich diesen Aspekt anzuschauen. Das hat der Film gar nicht gemacht. Das fand ich erstaunlich frustrierend. Dann würde ich auch sagen, es gescheitert, die Verfilmung.
Wegen unter Komplexität.
Sie versuchen halt mehr Komplexität reinzubringen. Man sieht dann auf einmal so, was im Buch gar nicht ist, so französische und deutsche Generäle, die dann irgendwie verhandeln über einen Frieden. Und ich glaube, das war der Versuch, so diese aktuelle politische Zeit einzufangen, und dabei wurde irgendwie meines Erachtens übersehen, dass einer der heute relevantesten Teile, den hat man irgendwie für nicht so wichtig erachtet, und das fand ich schräg. Würde ich sagen, ist ein Beispiel für eine gescheiterte Buchverfilmung. Und auch ein spannendes Beispiel, wer war das denn? Es gibt auch dieses super schlaue Zitat, dass es keinen Antikriegsfilm geben kann, weil wenn man so Panzerexplosionen und Männer mit Maschinengewehren zeigt, das wirkt im Film einfach immer irgendwie attraktiv, zu cool, zu beeindruckend. Dass deshalb gar nicht funktionieren kann als ein Medium, das gegen den Krieg ist, weil Krieg inhärent propagandistisch ist.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich so Kriegsbilder sehe, bekomme ich keinen Bock auf Krieg, muss ich sagen.
Ist auch kein Mann. Vielleicht spricht das Männer an. Ratatatatat, geil.
Ja gut, wenn wir hier eine männliche Zuhörerinnenschaft haben, sagt doch mal, wie findet ihr das so?
Krieg
so. Findet ihr das geil?
Ja, man merkt schon, ich komme jetzt schwimmen mit diesen ganzen Sachen, weil ich habe tatsächlich gar nicht so viel gelesen. Ich versuche das in den letzten Jahren öfters, weil ich es ganz interessant finde. So.
Lesen? Ja, lesen ist ganz cool.
Lesen fetzt. Jetzt klingen wir wie so ein Banner, der irgendwie in der Schulbibliothek hängt. Lesen ist cool. Lesen ist cooler als Mario Galaxy und Sonic und Minecraft, The Movie.
Ja.
Schon.
Ja, schon. Aber gut, ich gehe mal hier weiter im Text, weil ich habe uns noch eine Frage mitgebracht. Und zwar dachte ich, man könnte sich auch darüber Gedanken machen und austauschen, auch richtig gerne in unserer Community. Und wenn wir so richtig groß werden, dann können wir mit unserer Man- und Woman-Power auch zu den Filmstudios gehen und sagen, liebes Filmstudio, bitte, bitte, bring doch Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel auf die Leinwand. Ein weiteres meiner absoluten Lieblingsbücher. War ja auch schon im Theater auf die Bühne gebracht. Aber genau, Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel würde ich richtig gerne verfilmt sehen. Einfach, weil der Film so als Medium ja einfach sehr viel mehr Menschen anspricht, in sehr viel kürzerer Zeit Inhalte transportiert als ein Buch. Ne? Also ich meine, wenn man irgendwie gut dabei ist, liest man so einen, weiß ich nicht, 300-Seiten-Roman in der Woche oder so und man hat sich eine Woche damit auseinandergesetzt. Das ist irgendwie viel Zeit, wo man einfach aufmerksamkeitsökonomisch irgendwie gucken muss, habe ich die Zeit dafür, will ich was anderes lesen, was mich mehr interessiert oder ein anderes Medium konsumieren oder. Und deswegen glaube ich, dass Bücher, die ich gut finde, die möchte ich gerne verfilmt haben und das wäre für mich auf jeden Fall Die Wut, die bleibt von Mareike Falk.
Ja, Zugänglichkeit ist es ja, ja letztendlich.
Damit mehr Leute diese Inhalte konsumieren.
Ja, ja. Ist auch eine andere Herausforderung, ne? Wenn man jemandem ein Buch, ich habe ein anderes Buch von Mareike Fallwickel gelesen und alles so still, ist natürlich eine Challenge zu sagen, hier, lies mal das Buch, das ist total toll. Es geht um die massive strukturelle Gewalt des Patriarchats und wie vor allem Frauen und andere Marginalisierte darunter leiden und es ist ganz furchtbar, das Buch und alles ist schlimm. cool, danke. Nee, guck mal hier diesen Film. 90 Minuten ist total spannend. So, es ist viel niedrigere Hürde. So, ja, ich habe sie überspitzt natürlich. Ne? Das ist auf jeden Fall unbedingt lesenswerte Bücher. Aber ja. Ich glaube, das ist der...
Ja, genau. Das ist der Punkt, dass man sehr viel... Und deswegen hatte ich in dieser Kategorie, welche Filme ich verfilmt sehen will, irgendwie jetzt als erstes mir dieses überlegt, weil ich dachte, okay, da möchte ich irgendwie gern, dass die breite Masse damit in Kontakt gerät. Ich meine, man könnte ja auch sagen, ich möchte einen Film haben, der irgendwie, wo das Buch besonders szenisch ist, wo irgendwie viel Natur beschrieben wird, wo irgendwie vielleicht Sachen schön aussehen, dass man das haben will. Hast du auch ein Buch dabei, was du gerne verfilmt hättest?
Ja, das ist eins mit schönen Landschaften und Bildern, das sich für sowas anbietet. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold von Tsipem Jang? Beziehungsweise How Much of These Hills is Gold auf Englisch, das habe ich vor ein paar Jahren, manchmal, wenn ich so am iPad rumscroll und denke, ach komm, vielleicht gucke ich mal wieder in den E-Book-Store, dann schaue ich, was so irgendwie Bücher, die günstig sind, irgendwie halbwegs interessant klingen, habe ich das einfach blind gekauft, ohne was darüber zu wissen. Das ist auch der Debütroman dieser Autorin, wenn ich nicht irre. Und das Buch hat mich total beeindruckt. Ich fand das total auf eine Art bildgewaltig. Das ist auch total, es geht um die Geschichte von einer chinesischen Einwandererfamilie im, ja, wild ist der Westen nicht mehr da in den USA, aber so also halb gezähmt, der Vater arbeitet an einer Goldmine und dann sterben die Eltern und die beiden Töchter, beziehungsweise die Tochter und die andere Figur identifiziert sich zunehmend männlich und gibt sich zunehmend männlich und die schlagen sich dann allein, diese beiden jungen Menschen, durch diese feindselige, gefährliche Welt. Und das ist eigentlich so ein Western. Und ich glaube, deshalb wird es, das ist ja klassisch ein Filmgenre. So, man hat die.
Das will man sehen, ne? Man hat irgendwie.
Die Prärie, man hat irgendwie großen, epischen Naturbilder.
Allein der Titel schon, irgendwie Goldene Hügel. Ja, das will ich sehen, das kann ich mir vorstellen, genau. Aber ich möchte das auch gern sehen.
Und habe es gerade irgendwie beschrieben, es ist irgendwie eine ganz interessante Subversion des Westerns, dieser Goldschürfer-Romantik, dass da ist aus der Sicht von so einer sehr unsichtbaren Bevölkerungsgruppe, die chinesischen ArbeitsmigrantInnen dieser Zeit erzählt wird. Und das wäre vielleicht auch was, wo ich denke, das eine spannende Perspektive auf dieses Filmgenre wäre. Deshalb, das wird, glaube ich, sehr gut funktionieren. Plus dieses Ende, das habe ich sehr visuell vor Augen. Es ist eine Sache, die du hast, glaube ich. Es ist ein sehr, 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 sehr offenes Ende.
Hasse ich.
Und ich sehe einfach vor Augen diese letzte Einstellung und dann pfuh, schwarzes Bild. Toll, Abspann. The End.
Ja, oder der Film denkt sich ein Ende aus.
Oder der Film denkt sich ein Ende aus, weil man dann denkt, merkt, funktioniert.
Dann würde ich den Film besser finden. Sonst
funktioniert es nicht. Das so unbefriedigt zurückgelassen werden.
Ich glaube, du hattest mir das auch schon mal empfohlen, das zu lesen.
Ich fand es ganz stark. Ich will es auch unbedingt nochmal.
Wir haben das auch doppelt. Deswegen, du hattest
es.
Du hast es einmal gekauft und einmal gefunden.
Ja, ich habe es als E-Book halt gekauft und dann wollte ich es aber auch im Regal stehen haben. Deshalb habe ich es nochmal.
Ach, deswegen hast du mir das als Papier mal mitgegeben. Ich hatte das nämlich eine Zeit lang. Ja, okay. Ja, das mit den, ich will diese Welt sehen, hat mich auch tatsächlich dazu geführt, zu dem Buch, was ich jetzt gleich nennen werde, was ich gerne verfilmt hätte. Ein relativ aktuelles Buch, weiß gar nicht, letztes Jahr vielleicht? Vorletztes Jahr?
Veröffentlicht letztes Jahr, geschrieben schon früher, aber.
Ah ja, okay. Aber genau, relativ neu. Und zwar Schwindende Welt von Sayaka Murata, eine japanische Schriftstellerin. Und in dem Buch.
Entschuldigung.
Macht nichts. In dem Buch geht es, spielt so in der nahen Zukunft, ist so ein bisschen unklar, vielleicht so 2100 oder so.
Ich würde ja fast viel näher sagen, aber ja.
Näher, also jetzt irgendwie.
Aber wobei, wir sind ja schon 2026, um Himmels Willen.
Also es muss schon so die ein oder andere Generation dazwischen sein, weil sich genau Gesellschaft sehr weiterentwickelt, weiß ich gar nicht, ob ich das an der Stelle sagen kann, entwickelt hat. Auf jeden Fall zu Kinder werden nur noch entstehen nur noch durch künstliche Befruchtung. Sexuelle Kontakte sind somit eigentlich obsolet, hat man eigentlich auch nicht mehr.
Ist auch so ein bisschen... Ist aus der Mode gekommen. Man ist ein bisschen merkwürdig. Man ist so wie jemand, der noch Bücher liest, statt TikTok zu scrollen. So wird man behandelt.
Ja, genau. Also es gibt immer noch Leute, die haben irgendwie durchaus noch Sex und irgendwie Lust darauf, aber eigentlich macht man das nicht mehr. Und Kinder werden vor allem auch nicht, also genau, Kinder entstehen durch sexuelle, nicht durch künstliche Befruchtung und man braucht es einfach nicht mehr und dann wird es irgendwie so ein bisschen weg. Rationalisiert und dann, das finde ich so einen spannenden Aspekt im Buch, versuchen die aber auch so neue Konzepte, okay, warum sollen denn eigentlich nur Frauen Kinder bekommen, warum nicht auch die Männer? Und dann gibt es so eine Region, in der man, wo man freiwillig dazukommen kann, wo man das mal so austestet, dass Männer auch Kinder bekommen und dann, das finde ich eigentlich einen ganz guten Gedanken, alle kümmern sich um die Kinder. Die Kinder gehören niemandem, sondern alle kümmern sich gemeinschaftlich um die Kinder, was ich ja irgendwie einen interessanten feministischen Care-Gedanken irgendwie finde. Aber im Buch nimmt es ein bisschen auch so eine, geht es in so eine Horror eigentlich auch rein und es wird auch sehr bildlich beschrieben, wie dann diese Männer, es gibt dann einen Mann im Buch, der dann schwanger wird mit so einer künstlichen, außenliegenden Gebärmutter.
Das willst du sehen.
Ich würde es gerne sehen. Also ich fand, das wäre etwas, das würde ich gerne sehen. Und ich glaube, da hätte ich auch total Interesse dran, irgendwie zu sehen, okay, wie sieht diese Welt aus? Würde die so aussehen, wie ich sie mir vorgestellt habe? Ich glaube, so Sachen, so, die so Zukunft sind, so kann ich mir gut vorstellen, sowas mir mal anzugucken. Weil da fehlt mir manchmal vielleicht, dass ich die Vorstellungskraft.
Und das ist ja auch so, da ist so ein Punkt, wo FilmemacherInnen natürlich sich voll offenbaren in so einer Zukunft, also so eine Welt wie Herr der Ringe oder Nebel von Avalon oder Game of Thrones nachzubauen, in Anführungszeichen, die ja sehr präzise beschrieben sind, die auch so als Fantasy-Welten, die auch erzählerisch in der Vergangenheit liegen, da habe ich das Gefühl, ist sehr fest, wie es aussieht. Aber so eine Zukunftsvision, da denkst du ja von dir selbst aus auch. Und das unterscheidet sich vielleicht auch nochmal von dem Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben ist. Und da offenbart man wahrscheinlich sehr, wie man selber die Geschichte interpretiert hat. Und da wäre ich auch sehr gespannt, wenn dieser Film gemacht wird. Also es ist, glaube ich, ein Buch, das sich total anbietet, weil es auch irgendwie witzig ist. Es ist satirisch, es ist irgendwie merkwürdig. Also es ist schon etwas, was ich sehen würde, aber ich glaube auch, dass ein Film zwangsweise eine stärkere Position hätte, als die Autorin vorzugeben, welchen Gesellschaftsentwurf man besser findet. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, was daraus resultiert aus diesem Gedankenexperiment, dass Sexualität mehr oder weniger abgeschafft wird, dass Geburten entgendert werden.
Guter Gedanke eigentlich, ne?
Es ist ein spannender Gedanke, ja. Was das mit einer Gesellschaft macht. Und ich kann mir ja, wie gesagt, vorstellen, das ist auf jeden Fall ein Buch auch, wo das Geschlecht der FilmemacherInnen entscheidend
schon, ja.
Wäre, weil ja. Ein Mann hat zwangsweise eine andere Perspektive als jemand Gebärendes auf diesen Gesellschaftsentwurf. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich müsste jetzt noch was sagen. Ich habe noch mehr Männerliteratur, die schon verfilmt wird, wo ich ganz gespannt bin. Und zwar ein Buch, das ich sehr schön fand. Ich mag ja gerne die Bücher von Sascha Stanišić, angefangen mit Herkunft, das ich als erstes gelesen habe. Das wird verfilmt, deshalb muss ich das gar nicht mehr eigentlich nennen. Der kommt, glaube ich, nächstes oder übernächstes Jahr. Vielleicht dränge ich dich dann für diesen Podcast dazu, dem nochmal eine Chance zu geben. Oder ich erspare dir das Leid.
Ich erinnere mich, wir haben drüber gesprochen und ich würde es vielleicht nochmal versuchen. Ja.
Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht so irrsinnig viele Bücher, wo ich denke, das muss ich sehen. Ich glaube, viele davon sind schon verfilmt. Das Letzte, was ich beim Lesen vielleicht den Gedanken hatte, war die Wand, weil das auch einfach so ein starkes Bild hat. Da ist ja eine Frau hinter einer unsichtbaren Wand gefangen für Jahre.
Jetzt bist du schon in der, was passieren wir als nächstes? Was
Hoppala,
machen wir
ja,
als
stimmt.
Nächstes?
Das war gar nicht Absicht, aber vielleicht machen wir es einfach.
Ja.
Ja, vielleicht machen wir einfach weiter.
Okay.
Dieses Buch hat dieses starke Bild und wir haben so viel drüber geredet und dann haben wir den Film geschaut und dann haben wir diesen Podcast aufgenommen. Und deshalb wird die Wand auch direkt die erste richtige Folge sein, die demnächst
erscheint.
Hier erscheint, ja.
Wir wollen euch damit die Gelegenheit geben, dieses großartige Buch, also wirklich.
Ist phänomenal, wirklich. Also es ist wirklich ein Buch, das so viele Arten was mit mir gemacht hat.
Same. Ja, also dieses großartige Buch, Die Wand von Marlene Haushofer und den Marlene Haushofer und den gleichnamigen Film von Julian Pösler mit
Pölzler.
Okay. Mit Martina Gedeck. Nee.
Gedeck, jetzt, das war jetzt Absicht, oder?
Ja, das war Absicht. In der Hauptrolle. Da sprechen wir das nächste Mal drüber. Ihr hättet dann also die Gelegenheit zu lesen.
Und zu gucken.
Und zu gucken.
Ja.
Wollen wir kurz erzählen, worum es geht, dass die Leute Bock haben?
Vielleicht ganz kurz, genau. Machen wir mal Bock. Genau, ich habe es schon angerissen. Die Protagonistin fährt mit FreundInnen auf so eine Waldhütte in den österreichischen Alpen. Sie ist dann irgendwie müde, geht früh ins Bett, während die anderen beiden noch sagen, hey, wir gehen noch ins Dorf, runter zu Fuß in die Kneipe. Dann wacht die Protagonistin am nächsten Morgen auf und wundert sich, hey, die Betten sind leer, sind die nicht zurückgekommen? Sind die irgendwie wahrscheinlich irgendwie versoffen, im Dorf geblieben, keine Ahnung, ich gehe mal gucken. Und dann schnappt sich den Hund Lux und geht los und läuft eben auf einmal nach ein paar hundert Metern in eine unsichtbare, namensgebende Wand. Und das ist, finde ich ja schon direkt eine gute Ausgangssituation. Da will man ja direkt wissen, was passiert
drin,
als
was
nächstes.
Was ist da los?
Und dann, ja, dann geht es im Buch eben darum, was passiert über die lange Zeit, die sie dann in dieser Wand gefangen ist. Sie erkundet das Gebiet, sie lernt zu überleben als Stadtmaus, auf einmal, die eine Wandermaus werden muss.
Die Stadtmaus muss eine Wandermaus werden, ja.
Sie wandert sehr viel auch tatsächlich. Also auch ein klarer Buchtipp für Wanderer oder WanderInnen.
WanderInnen? Wandermäuse.
Wandermäuse
ist genderneutral.
Wandermäuse ist genderneutral, Wandermausis.
Ja, und das Interessante an dem Buch ist ja auch, es ist so berichtartig. Also es ist so ein Bericht, den sie…
Die Protagonistin tatsächlich schreibt, ne? Ja.
Genau, den die Protagonistin so schreibt. Ich glaube, mehr müssen wir über die Wand an der Stelle vielleicht gar nicht, weil wir haben eine sehr lange Folge bereits aufgenommen, da sprechen wir sehr viel drüber.
Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht schon wieder anfangen, über die Wand zu reden.
Ja.
Wir können auch einen Die Wand-Podcast machen, einfach jede Woche lesen wir, es gibt keine Kapitel, Mist, jede Woche lesen wir 10 weitere Seiten.
Ich könnte wirklich, das würde gehen. Ich habe mir so viele Zitate daraus geschrieben, über die man wirklich lange, lange sprechen kann. Das machen wir aber beim nächsten Mal.
In der entsprechenden Folge, genau.
In der entsprechenden Folge, in Folge 1, die, weiß ich nicht, vielleicht 4 Wochen nach dieser Folge sozusagen erscheint, damit…
Ein bisschen Zeit, genau, ein bisschen Vorlauf.
Sag doch mal, wie lange braucht ihr für so ein 300-Seiten-Buch?
Sagt uns das wo? Pass auf, wir haben nämlich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht. Warum WhatsApp? Weil hat irgendwie jeder und das ist irgendwie einfach zu bedienen und da kann man tatsächlich ganz gut so Communities anlegen, so Gruppenchats. Da gibt es dann auch so einzelne Unterchats für die Bücher jeweils, die wir lesen. Und da wollen wir euch einladen, vielleicht mal da reinzuschauen. Den Link dazu setzen wir in die Beschreibung von diesem Podcast. Das findet ihr, wenn ihr es bei Apple oder Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört, einfach müsst ihr in der App jeweils schauen, wo ihr draufklickt, dass ihr die Beschreibung seht und dann ist da ein Link und dann kommt doch in unsere WhatsApp-Gruppe und lasst uns zum Beispiel wissen, wie lange braucht ihr für ein Buch oder wenn ihr schon lest, tatsächlich, wie findet ihr es? Die Wand. Und dann irgendwann auch den Film, ne? Das wäre natürlich sinnvoll, wenn man beides konsumiert und da werfen wir, glaube ich, auch mal rein, wo man das so gucken kann. Das ist immer schwierig.
Wir hatten das als Blu-ray gekauft, ne?
Ja, ich habe tatsächlich so auf so einer Disc gebraucht, geschossen.
Das Buch kriegt man auch ganz easy, es ist schon wirklich irgendwie, das Buch ist
gebraucht kriegt man es easy.
Ja, neu nicht. Im Buchhandel schwierig.
Fast unmöglich.
Aber kriegt man auch jetzt ein Kätzchen.
Das ist direkt so ein Podcast-Klischee, wenn die Katze irgendwie dazwischen springt. Und ansonsten, wenn ihr kein WhatsApp habt oder nutzen wollt und trotzdem irgendwie vielleicht in Austausch treten wollt, wie gesagt, haben wir eine Mailadresse auch, leserinnenbrief@raummaschine.de. Und da könnt ihr einfach mal eigentlich alles, wir wollen es gar nicht vorgeben. So, also wenn ihr denkt, ihr habt irgendwie hier was gehört oder habt da eigene Gedanken noch hinzuzufügen, dann teilt die gern. Also wir machen ja diesen Podcast hier als Dialog zwischen uns. Also wir sind extrem dialoginteressiert. Das ist unser ganzer Anreiz. Wir wollen hier nicht eben uns auf den, wie sagt man, die Obstkiste auf dem Marktplatz stellen und euch einfach ins Gesicht brüllen mit unseren tollen Meinungen.
Wir wollen auch eure Meinung hören. Stellt euch auch auf die Obstkiste und brüllt eure Meinung.
Genau, die Obstkiste ist groß genug für alle.
Okay, danke fürs Zuhören.
Das war's schon, ja.
Das war's schon, ja, oder? Ja.
Wir verabschieden uns.
Wir verabschieden uns. Ciao, Kakao.
Tschüss. Bye-bye. Nee.
Ciao.